Erdbeerfrösche
und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende.
Von Jessica Fenzel
und Theresa Grote. Hi, es ist wieder soweit. Eine neue Podcast-Folge ist online. So schön, dass du wieder reinhörst. Zeit für neue systemische Impulse. Du bist hier genau richtig, wenn du tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst, sie verstehen möchtest und du bekommst hier in diesem Podcast einen Mix aus Solo-Folgen und Interview-Folgen, bei welchen wir Menschen in den Podcast einladen, die ihr Herzensthema mit dem Systemischen verbinden. Und heute geht es mit einer Interview-Folge weiter. Jessica befindet sich in dieser Podcast-Folge im Interview mit Katharina Hübner. Katharina ist Pädagogin, systemische Beraterin, innere Kindmentorin und Stress- und Resilienztrainerin. Und sie hat bis vor 5 Jahren in Kitas gearbeitet und gemerkt, dass sie auf Elternebene ansetzen möchte. Und so hat sie vor 5 Jahren ihr Unternehmen Sichtwechsel gegründet. Dort begleitet sie Eltern dabei, ihre Kinder bindungsorientiert, liebevoll und klar zu begleiten. Und Anfang 2026 hat sie die Sichtwechselakademie gegründet und dort bilden sie zusätzlich systemisch bindungsorientierte Familienbegleitungen aus. Und in dieser Podcast-Folge tauschen sich Jessica und Katharina über das Raumhalten, über das Ausbilden aus, mit welcher Haltung Katharina in die Arbeit mit Menschen hineingeht, Räume hält. Ja, und was Aus- und Weiterbildungsräume in dieser heutigen Zeit für Jessica und Katharina attraktiv macht. Ja, wir wünschen dir eine inspirierende Folge, bei welcher du für dich vielleicht etwas mitnehmen kannst. Schau unbedingt in die Shownotes dieser Podcast-Folge. Neben den Kontaktdaten findest du auch nochmal den Einladungslink zu unserer Geburtstagsfeier. Wir feiern 5 Jahre Erdbeerfrösche und Teppichäpfel am 16. Juli von 19 bis 22 Uhr im Zoom-Raum. Dieses Event ist für dich kostenfrei. Also check unbedingt die Shownotes aus und wir freuen uns, dich zu treffen.
Katharina, so schön, dass wir beide heute die Chance haben, im Podcast hier miteinander zu sprechen. Herzlich willkommen.
Dankeschön, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, ich habe richtig Lust, dich zu fragen, was ist eigentlich so dein systemisches Herzensthema, worüber du gerne mit mir im Podcast sprechen würdest?
Worüber ich gerne mit dir im Podcast sprechen möchte, mein Herzensthema. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus Lernen in einem sicheren Raum, mit einer sicheren Fehlerkultur und Lernen in Leichtigkeit, wo ich spüre, dass ich mich ausprobieren darf und mutig sein darf, um wirklich in der Praxis auch ja, souverän auftreten zu können später.
Ja, spannend. Du bildest systemisch bindungsorientierte FamilienbegleiterInnen aus, Begleitungen, sagst du, glaube ich.
Ja.
Und was begegnet dir da, dass du sagst, Lernen ist irgendwie so ein Herzensthema von mir?
Ich merke immer wieder, dass mit Lernen ganz oft noch etwas Schweres verbunden wird. Das, was wir so selber kennengelernt haben, in Schule beispielsweise, als Kinder, aber auch in der Erwachsenenbildung oft noch. Wenn ich mich so an Weiterbildungen erinnere, wo ich dann wusste, okay, die gehen jetzt 8 Stunden, das war oftmals so, okay, total anstrengend irgendwie. Und das ist etwas, was ich, was ich verändern möchte, wo ich sagen möchte, Lernen kann Spaß machen, kann Freude machen und Lernen ist nicht nur dafür da, Theorie aufzusaugen, sondern vor allem auch ins Umsetzen und in die Praxis zu kommen. Und gerade als Berater, Beraterin ist das ja total wichtig, sich auszuprobieren und nicht irgendwie ein Buch nach dem anderen zu lesen Und ich habe das selber auch in meiner systemischen Beraterin-Ausbildung erlebt, dass das oft viel Theorie war. Und ich dachte so, ah, irgendwie brauche ich so ein bisschen mehr tun, so ein bisschen mehr machen. Und das ist etwas, was ich heute einfach so mitgeben möchte. Plus der sichere Raum. Ich habe das Gefühl, dass ganz viele Menschen super gerne beraten würden. Ich habe vor allem, also die Menschen, mit denen ich arbeite, sind ganz oft Mütter, die merken, wenn die Kinder auf der Welt sind, hey, ich will da irgendwie mehr. Ich möchte da, wo ich mich jetzt befinde, das erfüllt mich nicht mehr. Und ich möchte all das, was ich mir selber angeeignet habe, was ich gelernt habe über Kinder und über Elternschaft, auch super gerne weitergeben. Und da fehlt dann ganz oft dieses sich das zutrauen und sich das, ja, da diesen Mut zu haben. Und deswegen finde ich einfach auch so einen sicheren Lernraum auch so wichtig, denn wir wissen es alle, es gibt diesen Spruch, Bindung vor Bildung. Das heißt, nur wenn wir uns sicher fühlen und eine Verbindung spüren, sind wir überhaupt in der Lage, ist unser Nervensystem überhaupt in der Lage, etwas aufzunehmen und wirklich zu verarbeiten und damit ja, arbeiten zu können, wenn wir ständig das Gefühl haben, ich bin nicht gut genug, ich werde hier vielleicht geprüft, vorgeführt, dann kann unser Nervensystem gar nichts aufnehmen und dann ist das egal, wie toll die Inhalte sind, das rauscht dann irgendwie an einem vorbei. Ja.
Ja. Ich finde das spannend, was du sagst und habe Lust, da auch mit dir tiefer reinzugehen, weil ich ja seit sehr, sehr vielen Jahren in der Lehre unterwegs bin und Lernräume öffne, systemische BeraterInnen ausbilde und so denke, also manchmal, wenn ich so Sachen sehe, zum Beispiel bei Instagram oder so, dann bin ich richtig so, dass ich so denke, krass, gibt's das immer noch? Ich habe letztens so eine PowerPoint gesehen, wo ich so denke, viele Grüße aus 2003. Machen wir sowas denn überhaupt noch? Also, weil in meinen Seminaren gibt es halt schon lange keine Folien mehr, es sei denn, es gibt irgendein super wahnsinnig mega krasses Schaubild, wo ich so denke, das kann man nicht besser erklären. Ansonsten würde ich sagen, dass meine Lernräume einfach Erfahrungsräume geworden sind, wo es einfach null mehr um Theorie geht. Aber so scheint das ja nicht überall zu sein.
Ja.
Was treibt dich da so an?
Tatsächlich ist es bei mir so, dass es Präsentationen gibt, aber tatsächlich auch mit Text. Das ist aber dafür eher da, dass sich die Auszubildenden das nachher dann runterladen können und das nochmal für ihre Unterlagen haben. Ich finde das immer ganz gut, nochmal irgendwie was nachzulesen. Was ich aber super gerne benutze, sind Bilder. Wenn ich jetzt an die letzte Sitzung denke, wo wir über Hypothesenbildung gesprochen haben und was da alles reinspielt, dann gebe ich ein Bild, wie so eine Hypothese aussieht, was da alles drin ist, weil ich finde, dass sich mit Bildern so Dinge viel besser setzen. Und ich habe das selber, dass wenn ich Texte lese in irgendwelchen Fachbüchern, wo ich dann irgendwie einen Satz habe, der über 5 Zeilen geht, wo ich denke, oh mein Gott, wo ist denn überhaupt der Anfang und das Ende, dass ich mir das so klein mache und irgendwie in so ein Bild verpacke und dann bleibt es plötzlich hängen. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich total gerne mache dann in Präsentationen, dass ich das Ganze verbildliche und so hoffe, auch da gibt es natürlich unterschiedliche Lerntypen, aber hoffe, dass das einfach noch eine Möglichkeit ist, wie sich das im Gehirn besser setzen kann, wenn ich das auch einmal gesehen habe und nicht nur höre, was das Ganze ist, ne?
Ja, schade, dass wir jetzt hier im Podcast das Bild nicht zeigen können. Das eine ist, dass wir uns ja als anders Lehrende irgendwie verstehen. Was würdest du sagen, was macht so deine Haltung als Lehrperson aus?
Ich habe so ein paar Punkte, die mir so wichtig sind. Zum einen ist es so eine Nahbarkeit, dass ich mich als Lehrperson nicht als die ultimative Wissende hinstelle. Das ist mir total wichtig. Ich erzähle super gerne auch einfach davon, dass was irgendwie nicht gut gelaufen ist vielleicht mal, ne? Ich erzähle dann davon letzte Mal zum Beispiel, wie ich mich in eine Hypothese verliebt habe und die mir dann am Ende total auf die Füße gefallen ist, wo ich mir wirklich an den Kopf gefasst habe und dachte, das kann doch gar nicht wahr sein, dass mir das doch immer noch passiert. Und einfach so da diese Lockerheit reinzubringen und auch einen Raum zu schaffen, in dem Leichtigkeit da ist. Ich finde es so wichtig, dass wir in so einer Leichtigkeit lernen dürfen und einfach auch einen schönen Abend miteinander haben. Wie gesagt, ich arbeite mit vorrangig Müttern, die dann jetzt zum Beispiel in der aktuellen Runde dienstags von 18 bis 21 Uhr sich diese Zeit nehmen. Und da ist einfach schon super viel gelaufen. Die haben ja schon einen 12-Stunden-Tag hinter sich, wo sie einfach dauerhaft irgendwie ein To-Do nach dem anderen haben. Und dann finde ich, darf dieser Raum so leicht auch sein und es darf sich so leicht anfühlen zu lernen. Und ja, das ist so etwas, was ich total gerne vermittle, so eine Leichtigkeit, eine Nahbarkeit, einen Mut auch dazu, nicht alles perfekt machen zu müssen. Auch das ist es. Du sagst ja auch dieses Theorie, also was ich zum Beispiel ganz fürchterlich finde, dann irgendwie 20 Namen zu droppen an einem so einem Abend, wo ich denke, das merkt sich keiner. Ich habe das so oft, dass ich Namen höre und dann richtig kramen muss in meinem Hirn und denke, was war das nochmal? Ich kann mir sowas zum Beispiel selber total schlecht merken und denke immer, das ist aber auch nicht wichtig, um nachher eine gute Beraterin oder ein guter Berater zu sein, denn am Ende möchte der Klient oder die Klientin auch nicht wissen, ob du jetzt weißt, was das Mailänder Team ist und wer das jetzt irgendwie alles aufgestellt hat, sondern ob du gut begleiten kannst, ne? Und das sind so die Themen, wo ich ja, wo ich einfach denke, das ist etwas, dass es eine Leichtigkeit gibt, dass es eine Abwechslung gibt zwischen, okay, wir reden ein Stück weit über die Theorie, dann gehen wir aber auch in die Übung, wir gucken uns direkt an, wie kann ich es praktisch anwenden und in die Reflexion, ne? Weil es läuft ja auch immer das zweite Band mit, dieses, okay, was läuft, was ist mit mir überhaupt, ne? Und das ist ja dann auch die Schwierigkeit, das irgendwie auf dem Schirm zu haben. Ich sage immer gerne, das ist, ich möchte damit nicht vermitteln, dass ich keinen Respekt vor der Person hätte, die diese Theorie auf den Weg gebracht hat, zum Beispiel. Weil ich mir manchmal dann denke, na ja, wenn ich sowas auf den Weg gebracht hätte, fände ich es auch schön, wenn mein Name mal in Vorlesungen fällt.
Absolut. Geht
Ja.
mir auch so, ja. Ich habe das so für mich konzipiert, dass ich gar keine Theorie mehr in Live-Formaten rausbringe, weil ich sage, die Menschen können sich das reinziehen, die Theorie, wann immer sie möchten, beim Joggen, beim Hundespaziergang, beim Kochen, so wie man ja auch YouTube-Videos anschaut, wann immer man will oder Zeit hat, habe ich meine Inhalte eigentlich, ich stelle die komplett zur Verfügung und treffe mich mit den Menschen live, um dann das auszuwerten, das zu durchdringen, das auszuprobieren, das zu diskutieren. So, wie würdest du sagen, gelingt dir dieses von dir gerade benannte Wechselspiel zwischen Theorie und Praxis?
Ich verstehe total den Gedanken dahinter und also wie du es aufziehst und fände es tatsächlich auch gut. Und wie gesagt, gleichzeitig sind die Menschen, mit denen ich arbeite, eben oftmals Mütter, die sich genau diesen Zeitraum blocken, ne? Die sagen, okay, ich habe den Dienstag irgendwie und dann diese 3 Stunden. Und ganz oft ist es so, dass das so einen Druck bei den Menschen, mit denen ich arbeite, eher auslöst. Dass das so einen Druck auslöst bei den Menschen, mit denen ich arbeite, von, oh nein, jetzt habe ich mir dieses oder jenes noch nicht angeschaut, jetzt kann ich nicht mitarbeiten, ne? Deswegen schaue ich, dass ich oftmals ja erstmal eine Ankommensrunde mache, wo wir da auch schon in die Leichtigkeit gehen, wo wir schon mit Leichtigkeit starten, irgendeine Übung machen, wo wir in die Leichtigkeit reingehen. Und dann schaue ich, dass ich keine riesigen Theorieblöcke mache, wo ich 2 Stunden nur erzähle und nur rede, sondern das wirklich erstmal, wie gesagt, bildhaft darstelle, ne, dass ich das nochmal so setzen kann. Es ist so, dass wir immer wieder mit Praxisbeispielen arbeiten, uns bestimmte Videos oder Audiosequenzen anhören, da nochmal gucken, okay, was könnte dahinter stecken, wie kann ich damit arbeiten? Übungen in Einzelreflexion oder auch in Breakouts mit mehreren Menschen. Also ich schaue, dass ich das so abwechslungsreich wie möglich einfach gestalte. Und auch Pause einbaue beispielsweise. Das ist mir auch total wichtig, dass man nicht so das Gefühl hat, oh nein, jetzt gehe ich und verpasse irgendwie was, ne? Sondern natürlich darf jeder jederzeit gehen, wenn er zur Toilette muss und so. Aber eine kurze Pause einzubauen und dann zum Beispiel nach Pause auch zu gucken, dass wir wieder in die Aktivierung kommen, nicht direkt einen Theorieblock dahinter hauen und genau, die Theorie wirklich so schmal wie möglich zu halten, so viel wie nötig, so wenig wie möglich.
Okay, dieser Spruch. Ja, und ich lade ja auch Menschen in den Podcast ein, um so ein bisschen zu diskutieren, vielleicht auch in eine Kontroverse zu gehen. Und denke mir so, ja. Und gleichzeitig ist meine Kritik daran, wenn ich das jetzt hier mal so sage, dass wir dann als Lehrpersonen immer noch entscheiden, was mein Gegenüber lernen soll, oder ich entscheide, welche Inhalte ich reindroppe. Und ich so denke, ich versuche diesen systemischen Gedanken von Auftragsklärung, diesen systemischen Gedanken von mein Gegenüber ist Experte für sein, ihr Lernen, so konsequent durchzuziehen. Und wenn du sagst, dass eine Teilnehmerin deiner Weiterbildung sowas sagt wie, wenn ich das Video nicht gesehen habe, dann kann ich nicht mitarbeiten. Da würde ich mich auf diesen Satz stürzen, weil ich so denke, was ist denn das für eine Wirklichkeitskonstruktion? Ich brauche immer erst Theorie, damit ich dann Praxis machen kann. Ich kenne so viele Menschen, die sagen, wenn ich einmal etwas erlebt habe, wenn ich einmal eine praktische Erfahrung genossen habe, dann verstehe ich die Theorie viel leichter. Also, wer sagt denn, dass das immer so rum ist?
Ja, das ist ein guter Ansatz, auf jeden Fall. Vielleicht auch noch so ein eigenes Thema, was bei mir so mitschwingt, weil ich gerne sicher bin, bevor ich in Übung gehe, ne? Weil ich mich gerne vorher so rüste. Definitiv etwas, wo ich nochmal hinschauen darf und gucken darf, okay, wo läuft da mein eigener Film irgendwie mit?
Katharina, die Gestaltung, wie wir Lehre machen, so, das ist das eine. Und das andere, was du gesagt hast, was ich auch super spannend finde, ist der sichere Raum. Was sind da so deine Erfahrungen? Wie kannst du als Lehrperson dazu beitragen, dass der Raum sicher ist oder sich sicher anfühlt?
Ich finde als allererstes tatsächlich eine übersichtliche Gruppe wichtig. Also, dass ich da nicht mit 120 Leuten drin sitze und denke, ich bin hier, ich sehe vielleicht drei Gesichter, der Rest ist schwarze Kacheln, ich weiß überhaupt nicht, wer dahinter ist. Wenn ich mich melde, wer das hört, wer da so zuhört. Ich finde, das ist einfach ein großer Teil von sicherem Raum. Was ich zuallererst immer wieder mache, dass ich über meine Werte spreche, wo wir auch noch mal drüber reden, über Wertschätzung, über wertschätzendes Feedback, über Feedback, das tatsächlich nicht einfach ungefragt kommt, ne, das irgendwie da um sich geworfen wird. Ich glaube, dass auch ein großer Teil ist, dass ich eben so nahbar bin und sage, ich bin auch nicht perfekt, dass es dann natürlich viel leichter ist, als wenn ich das Gefühl habe, da sitzt jetzt irgendwie Miss Perfect vor mir und wartet nur drauf, dass ich Fehler mache. Die Art, wie wir Feedback geben, denke ich, ist ein großer Teil dessen, dass ich mich auch traue, weil ich weiß, ich kann an diesem Feedback wachsen und werde nicht klein gemacht, ne? Immer wieder dieser, ja, auch wenn Dinge passieren, die vielleicht in der Systemik anders oder mit einem anderen Blick betrachtet werden. Mir kommt es jetzt gerade schon noch mal von letzter Woche, weil ich jetzt gerade so ziemlich frisch aus der letzten Sitzung komme, ging es auch um Hypothesenbildung. Und da waren so Hypothesen, wo ich gesagt habe, okay, das würden wir anders formulieren. Und gleichzeitig der Person nicht das Gefühl geben, du bist falsch. oder du bist nicht wertschätzend, sondern die Hypothese, wie sie formuliert ist, ist jetzt vielleicht nicht wertschätzend, ne? Und das ist etwas, wo wir dann noch mal ran können. Genau, und das sind so Dinge, die ich total wichtig finde. Auch der Austausch untereinander, dass ich wirklich schaue, dass jeder sich gesehen fühlt, finde ich, fängt schon damit an, dass ich jeden wirklich persönlich begrüße, wenn die Person in den Raum kommt und nicht einfach irgendwie loslege, sondern wirklich jeden auch sehe und sich jeder gesehen fühlt. Feedback abrufen, finde ich auch total. Abrufen hört sich jetzt so ein bisschen. So ein bisschen formell an, aber das ist zum Beispiel etwas, das ich nach Feedback immer wieder frage und sage, fühlst du dich gerade sicher? Was brauchst du noch, um dich zu öffnen? Was wäre das, was dir das nächste Mal erlaubt, dich vielleicht auch zu melden oder dich im Chat zu melden? Was ist das, was du benötigst? Und dass Menschen einfach sehen, okay, ich werde hier gesehen und ich bekomme vielleicht auch so ein bisschen so einen Push. Also ich bin nicht nur so, dass ich sage, ach ja, mach mal und das passt schon alles. Also ich bin auch gerne so, dass ich sage, guck mal hin, ob du dich da vielleicht in der Komfortzone befindest, ne? Und wie du da vielleicht auch rauskommen magst. Aber wie gesagt, immer alles auf eine sehr wertschätzende Art und Weise, dass einfach Sicherheit entsteht, damit überhaupt Lernen möglich ist.
Ich finde das einen total wichtigen Punkt, den du sagst, und ich würde den gerne nochmal doppelt unterstreichen, weil ich wirklich glaube, dass eine Weiterbildung ohne Feedback ist so ein bisschen wie Freibad ohne Pommes oder irgendwas, was so auf jeden Fall zusammengehört, wo ich so denke, klar können wir immer sagen, ja, mach du. Und gerade im Systemischen so, ja, wenn das zu deiner Wirklichkeitskonstruktion passt, also wenn du das so empfindest. Und gleichzeitig haben wir ja auch eine krasse Expertise. Ich habe so viele Familien begleitet. Ich habe unfassbar viele Gespräche geführt. Ich führe immer noch jeden Tag Gespräche. Also nur weil ich jetzt Dozentin bin, habe ich nicht damit aufgehört, das auch anzuwenden, so, dass ich so denke, dieses Feedback wirklich zu geben, ist für mich ein essentieller Teil. Und gleichzeitig, glaube ich, haben Menschen Erfahrungen gemacht, dass Feedback ungünstig ist, dass es weh tut, dass man sich so denkt, wer bist du eigentlich, dass du mir jetzt sagen willst, wie es geht. So, was würdest du sagen, trägt für dich zu einer Feedback-Kultur bei, wo die Menschen auch wirklich sagen, ich möchte deine Einschätzung dazu hören. Bitte gib mir Feedback.
Ich denke, dass der sichere Raum grundsätzlich erstmal da sein muss, damit ich dazu bereit bin. Und die Erfahrung immer wieder zu machen, dass Feedback mich nicht kleiner macht, sondern eigentlich größer macht. Dass Feedback ja dazu beiträgt, dass ich daran wachsen kann und dass ich das, wenn ich ein konstruktives Feedback bekomme, dass ich das für meinen nächsten Schritt nutzen kann und daran wachsen kann. Plus natürlich die Art und Weise, wie ich Feedback gebe. Wenn ich Feedback jetzt nur negativ gebe und sage, das musst du machen und jenes musst du machen, oder ob ich sage, an der Stelle hätte ich die Frage vielleicht noch gestellt oder dort wäre ich noch mal tiefer gegangen und nicht diese Abwertung von so wie du es gemacht hast, hast du es falsch gemacht, sondern so einen Möglichkeitsraum zu öffnen. Was wäre vielleicht noch möglich gewesen oder wo hätte man noch mal genauer hinschauen können?
Ja. Ich finde, für mich trägt auch dazu bei, dass die Menschen die Chance haben, uns auszuwählen.
Ja.
Also zu sagen, möchte ich bei Katharina eine Weiterbildung machen, möchte ich bei Jessica eine Weiterbildung machen, möchte ich wo auch immer eine Weiterbildung machen, weil ich hoffe, dass ich von Anfang an transportiere, dass ich jeden wertschätze, der kommt, dass ich es liebe, Feedback zu geben, aber dass das nicht heißt, dass ich alles besser weiß, sondern dass meine Superkraft ist, dass ich Prozesse beobachten kann und die dann wie einordnen kann. Weil ich so denke, ein fundiertes Feedback zu geben, ist ja auch mehr als zu sagen, naja, im Systemischen macht man das so nicht.
Ja.
Und ich so denke, ich wünsche mir immer, dass Menschen zu mir kommen, die diese Expertise dann auch wieder wertschätzen, dass ich wirklich auch Dinge einordnen kann und das nicht einfach nur so fühle, sondern ja auch Bausteine habe, die mir helfen, ein fundiertes Feedback zu geben.
Ja, total. Und ich finde es auch total wichtig, was du sagst, dass die Person auswählt, wo sie die Weiterbildung macht, ne? Das ist ja das Schöne. Das können unsere Kinder ja nicht. Da ist es ja immer das, ne? Wir haben ein Grundschulkind und da weiß ich das immer. Ah, ja, das steht und fällt mit der Lehrkraft so, ne? Das ist ja immer das, was Eltern dann sagen. Und das ist ja das Schöne. Und das ist tatsächlich auch das, was ich allen Menschen, die, ob sie jetzt als Eltern oder als Auszubildende mit mir zusammenarbeiten, dass ich immer wieder sage, wenn ich zu dir passe, dann ist es gut. Aber wenn du schon nach 5 Minuten genervt von mir bist, wenn du mich reden hörst und denkst, was will die und die Ansicht finde ich irgendwie nicht gut und so, dann passt das nicht. Und dann wirst du von mir auch nicht viel mitnehmen können, weil wir dann nicht auf einer Wellenlänge sind. Und dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung, ne? Das finde ich auch immer wieder wichtig. Nicht immer nur zu sagen, ja, ich bin die Person für dich, sondern vielleicht bin ich es auch nicht. Das finde ich viel wichtiger, dass wir wirklich mit Menschen zusammenarbeiten, mit denen es matcht. Weil dann ist es, ja, ist einfach auch der Raum so viel offener, was da passieren kann, als wenn ich sowieso schon verschlossen bin und denke, ach, jetzt gibt sie mir schon wieder Feedback und weiß es alles besser irgendwie, ne? Ja, ja.
Ich finde ja, man könnte so eine Regel aufstellen und ich bin eigentlich gar nicht so sehr für Regeln, aber sowas von Menschen, die anderen Feedback geben, müssen sich auch selber Feedback einholen.
Ja.
Was denkst du denn über sowas wie Selbstreflexion oder Selbsterfahrung?
Ach so, meinst du jetzt, ich mir Feedback einholen oder ja, auf jeden Fall. Also was ich zum Beispiel mache, ist, dass ich jederzeit den Raum öffne für Feedback, aber dass ich auch die Möglichkeit gebe, nochmal Feedbackbögen hinterher auszufüllen, ne? Und zu sagen, was war vielleicht auch etwas, was mir nicht so gut gefallen hat. Da auch die Option offen zu lassen, finde ich immer wieder wichtig von, möchte ich meinen Namen angeben oder nicht. Auch das finde ich schön für Menschen, die vielleicht sagen, okay, ich fühle mich hier noch nicht sicher im Feedback geben. Und in der Regel zeigt sich dann, dass die Leute, die anonym etwas sagen, irgendwann sagen, nee, ich traue mich jetzt meinen Namen auch zu sagen. Ne? Ich muss auch keine Angst davor haben, weil das gehört ja auch wieder dazu. Ne? Das ist dann ja auch oftmals diese Angst, so wenn ich Feedback gebe, was vielleicht negativ ist. Und ich selber noch diesen Glaubenssatz habe von, oh mein Gott, Kritik oder Feedback ist, macht mich klein, ne? Dann kann es anfangs sein, dass ich dieses Gefühl auch habe, dass ich der anderen Person das gebe, ne? Und da so diese Schwelle so gering wie möglich zu halten und zu sagen, du kannst mir auch Feedback geben und wenn es für dich erstmal anonym nur möglich ist, dann ist das auch okay, ne? Plus gleichzeitig finde ich es total wichtig, dass man sich selber reflektiert. Ich gucke, dass ich nach jedem Abend für mich meine Fragen auswerte, die ich mir da zusammengesammelt habe und wirklich gucke, okay, auch nochmal kritisch mit mir. Ich bin ja mal so ein Freund von, ich nenne es radikale Ehrlichkeit, wirklich hinzugucken, was ist mir heute auch einfach gar nicht gelungen, ne? Wo bin ich vielleicht zu sehr im Theorieteil geblieben. Hab gedacht, so, ah, das muss noch rein und das muss noch rein. Wo kann ich das nächste Mal etwas kürzen? Wo bin ich, ja, wo sind mir Dinge nicht gelungen, aber gleichzeitig auch so, was möchte ich noch mal mehr, ich sage immer so aufdrehen, ne? Was ist das, wo ich den Lautstärkeregler noch mal höher drehen möchte, weil ich denke, hey, das kann ich gut, weil das ist ja auch etwas und auf unsere eigenen Ressourcen zu gucken. Ich glaube, der eigene Kritiker ist da schon immer sehr laut und wir dürfen dann die Stimme, die sagt, hey, das kann ich richtig gut, noch mal lauter stellen.
Ja, und ich glaube, dass ich tatsächlich da gerne auch diesen direkten Weg wähle, weil ich kann dann häufig mal so kritisch mit mir sein und sagen, ah, das ist nicht so gut gelaufen und so. Ich habe in meiner Community letztens mal so einen Post geschrieben und habe gesagt, ey Leute, das irgendwie fand ich das da von mir nicht gut und ich hätte da früher reingehen sollen und die Einordnung so, ich habe das selber nicht gut gesehen, irgendwas. Und die Menschen mir dann aber so zurückmelden, so, hä, nee, habe ich gar nicht gemerkt.
Ja.
Für mich war das total okay. Und ich so denke, wir können natürlich auch wahnsinnig durchdrehen und uns da in jedes Detail irgendwie rein reflektieren. Und manchmal ist es halt so, dass es auch entlastend sein kann, wenn Menschen dann sagen, so, alles cool, mir macht das hier ganz viel Spaß und ich mag das.
Ja, total. Ich habe das immer mit dem manchmal so ein technisches Chaos, ne, dass ich sage, okay, ich brauche jetzt mal eben eine Minute, um hier mit meinem Bildschirm das hin und her zu schieben, ne, wo ich dann auch früher dachte so, ah nee, das nervt die Leute total und heute wirklich das so ein bisschen mit einem Augenzwinkern sehe und auch da wieder sage so, hey, okay, dann darfst du auch da gucken, passt es zu dir oder nicht, ne? Ja.
Ja.
Ja, und dieses Unperfekte, ne? Wie du schon sagst, der eigene Kritiker, das muss ich sagen, hatte ich mit den eigenen Beratungen. Wenn man seine eigene Beratung, man führt die Beratung durch, danach guckt man sich sie an und man kennt die ganze Story ja schon. Man weiß ja schon, wie es läuft. Und du guckst dir die an und denkst so, da hätte ich noch das fragen sollen. Da hätte ich, das denke ich jetzt natürlich nur, weil ich ja schon weiß, wie das Ganze ausgeht und weil ich die Antworten kenne. Aber das war zum Beispiel für mich eine große Hürde zu sagen, okay, guck die jetzt nicht nur mit dem Kritiker an und bin nicht nur im, ah, hätte ich da mal, oh, und warum ist mir denn die Hypothese denn nicht eingefallen? Das wäre doch auch noch mal interessant gewesen, sondern wirklich da auch den Blick drauf zu richten, hey, was ist mir denn gut gelungen, ne? Und was kann ich denn, was ist denn vielleicht auch so meine Stärke, neue Stärken herauszufinden, die einem vielleicht vorher gar nicht so bewusst waren, ne?
Und dafür ist es dann auch wieder cool, das mit anderen anzugucken, weil die
Ja.
sehen die Stärken eigentlich immer ziemlich schnell. Und
Ja,
ich,
total.
wir nicken uns hier so zu, ja, Beratungen angucken.
Ja.
Ich weiß aber, dass ganz viele Leute das auch nicht tun. Und ich mag auch gerne nochmal aufrufen zu sagen, ey, wenn du jetzt hier gerade den Podcast hörst, dann frag dich doch mal, wann hast du das letzte Beratungsgespräch aufgezeichnet und mal angeschaut und vielleicht auch mit deiner Lerngruppe mit einer Supervisions- oder Intervisionsgruppe wirklich ausgewertet. Weil in der Weiterbildung muss man es manchmal. Und danach ist so wie, oh Gott, ich habe es überstanden, nie wieder. Und ich denke, für mich ist es tatsächlich ein kontinuierlicher Prozess. Und ich habe so eine Faustregel von einmal im Monat wird das gemacht. So wie man auch regelmäßig irgendwas anderes machen muss, wie Altglas wegbringen oder so. Das mag ich
Ja.
gar nicht, weil ich das Gefühl habe, ich habe danach immer noch so total klebrige Hände von den Getränkeresten oder so. Gurkenwasser, keine Ahnung. Also ich finde überhaupt, sich Beratungsgespräche anzuschauen, so wertvoll.
Ja, ich glaube aber, dass es vielleicht dir und mir etwas leichter fällt, weil wir gewohnt sind, uns sprechen zu hören, uns zu sehen. Ich kann mir vorstellen, dass das für Menschen, die das nicht so alltäglich machen, auch für mich ja auch selber sehr cringe ist. Dass ich dann, also ich finde es auch immer wieder, wenn ich mich dann da sehe, ne? Und dass ich dann so denke, oh, irgendwie ein bisschen komisch jetzt gerade, ne? Und ich glaube, das ist so, wie seine Stimme das erste Mal zu hören. Und man denkt so, so rede ich, ne? Und dann ist es einfach so, diesen Cringe-Moment so ein bisschen überwinden. Und wie du sagst, wenn man dann so eine Regelmäßigkeit von einmal im Monat drin hat, dann ist es nach dem vierten Monat völlig normal, ne? Und man denkt so, komm, klar, mach ich doch so, kenne ich doch so, ne? Ja.
Ja, und ich finde, es macht halt wirklich einen Unterschied, der einen Unterschied macht.
Ja.
Also wirklich, für mich. Ja, sicherer Raum. Da sind wir gerade noch so ein bisschen, Katharina, mal angenommen, ich könnte jemanden aus deiner aktuellen Runde fragen. Wie hat Katharina das eigentlich geschafft, dass du dich sicher fühlst? Glaubst du, was würde diese Person benennen?
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, glaube ich, es sind tatsächlich diese Punkte der Wertschätzung. Das ist einfach also die systemische Grundhaltung ist die Grundhaltung unseres Raums. Und das ist tatsächlich auch etwas, was ich den Auszubildenden mitgeben möchte. Ich will nicht, dass ihr sagt, oh, jetzt ist 12 Uhr, jetzt habe ich eine Beratung, jetzt setze ich meinen systemischen Hut auf und jetzt bin ich Systemikerin, sondern ich finde, diese Grundhaltung kann mit ins Leben genommen werden. Und ich denke, wenn wir diese Grundhaltung auch in Ausbildung, in Seminaren und so als Lehrende mitbringen und überhaupt verkörpern, dann ist da einfach auch schon ein sicherer Raum durch dieses Ich bin okay, du bist okay, diese Wertschätzung, die ja, die sichere Fehlerkultur. Ich denke, dass das ganz viel dazu beiträgt und dass diese Kombination aus Wertschätzung, aus okay, ich darf Fehler machen und ja, gleichzeitig auch diese Nahbarkeit von niemand ist perfekt und wir dürfen mutig sein, Mut vor Perfektionismus, dass das so dazu beiträgt, dass der Raum so sicher ist. Ja.
Ja, schön. Und ich glaube, zum einen trägt ja auch dazu bei, dass wir uns sicher sind, dass wir auch Herausforderungen handeln können, dass auch wenn jemand unzufrieden ist, wenn jemand zum Beispiel, ist mir gerade auch passiert, total weinen muss in einem digitalen Raum und ich kein Taschentuch reichen kann, so, dass wir damit umgehen können. Das hat ja vielleicht auch was mit Erfahrung zu tun. Und gleichzeitig kenne ich Menschen, die Sicherheit versuchen darüber zu schaffen, indem sie Anleitungen geben. Und ich habe mir gerade heute eine Anleitung runtergeladen, irgendwas KI implementieren und irgendwie da noch ein neues Tool und so, finde ich super spannend, habe ich mir so eine 5-Schritte-Anleitung runtergeladen. Beziehungsweise die Anleitung hieß sowas wie in 60 Minuten und die 60 Minuten waren auf die Minute genau beschrieben, sowas wie in Minute 1 gibst du das in das Feld ein, in Minute 34 klickst du das Feld an. Fand ich total spannend. Und ich glaube, dass in unserem Bereich so eine Anleitung ganz wenig Sinn macht. Bin letztens über eine Story von dir auf Instagram gestolpert, wo du geschrieben hast, bei mir gibt's keine 5 Tipps.
Ja.
Was denkst du über Sicherheit schaffen, über Anleitung?
Wirkt erstmal so, ne, dass ich dann Sicherheit bekomme, wenn ich eine Anleitung habe. Ich meine, wer macht das nicht gerne, wenn wir irgendwie, das kennen wir ja auch aus dem normalen Leben, ne? Wir packen irgendwie was aus, da gibt es eine Anleitung, wir sind irgendwie in einem neuen Bereich, ah, da hole ich mir direkt mal ein Buch. Jetzt haben wir die KI. Oh, da können wir ja erst recht immer fragen, ne? Da können wir all unsere Unsicherheiten reinschreiben und sagen, jetzt sag mir bitte die Antwort, die Lösung. Ist das richtig? Ist das falsch? Ne? Und da kann man sich natürlich super dran gewöhnen, dass man immer wieder eine Anleitung braucht. Und das löst ja auch erstmal ein Gefühl von Sicherheit aus, ne? Aber ich glaube, das ist halt ganz schnell wird das wackelig, wenn ich merke, okay, die Anleitung funktioniert irgendwie gar nicht, funktioniert für mich nicht, funktioniert heute nicht, funktioniert in diesem Rahmen nicht, ne? Und das wird ja passieren. Es ist so ein bisschen so eine, ja, so eine scheinbare Sicherheit. Und ich denke, ganz viele wünschen sich diese scheinbare Sicherheit. Ja, um vielleicht erstmal den ersten Schritt zu machen, ne? Und auch dann kann es ja auch vielleicht hilfreich sein, um so einen ersten Schritt zu machen, wenn man sich darüber bewusst ist, dass es nur so ein erster Step ist, ne? Und dass ich diese Anleitung nicht brauche, um wirklich Sicherheit zu empfinden. Ja.
Ja, warum würdest du so sagen, ich mache keinen Instagram-Post, wo drin steht, diese 5 Dinge helfen, wenn dein Kind sich seine Zähne nicht putzen will?
Das ist tatsächlich die Art und Weise, wie ich angefangen habe auf Instagram, wie ich gearbeitet habe. Das waren damals typische Trends, ne? 3 Anziehtipps, 5 Tipps für Zähneputzen und so weiter. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass das immer verrückter wird. Also dann waren es nicht mehr 5 Tipps, dann gab es irgendwie 35 Tipps, wenn dein Kind keine Zähne putzen will. Und ich dachte so krass, okay, jetzt auf 10 Slides und wie viel Druck macht das? Ich habe das in der Arbeit mit den Eltern dann gemerkt, dass das wirklich, es war so ein erst einmal der Blick aufs Kind, es muss jetzt funktionieren. Ich habe irgendwie gar nicht mehr diese Situation im Blick. Ich habe mich nicht mehr im Blick. Warum möchte ich überhaupt, dass das hier funktioniert? Ich habe das Kind auch nicht mehr im Blick. Warum möchte es vielleicht jetzt auch keine Zähne putzen, ne? Was ist hier vielleicht auch über Tag gelaufen? Ich konzentriere mich eigentlich nur noch aufs Ergebnis. Wie können wir jetzt bestmöglich dieses Ergebnis erreichen? Und ratter dann meine Anleitungen, meine Tipps darunter. Und wenn es nicht funktioniert, dann kommt ganz oft dieses, okay, dann bin ich nicht gut genug gewesen, ne? Dann habe ich mich jetzt nicht genügend angestrengt. Und das ist so ein bisschen so ein, wie gesagt, ich habe vor 5 Jahren angefangen und bin so gestartet als, ja, ich habe mich so ein bisschen gesehen als Sprachrohr der Kinder. Da war tatsächlich bindungsorientierte Erziehung noch nicht so stark vertreten wie jetzt auf Instagram. Und es ging wirklich darum, dass ich unter Posts diskutieren musste, warum Strafen nicht sinnvoll sind und warum man sein Kind nicht auf die stille Treppe setzt. Und das hat sich in den letzten 5 Jahren total geändert. Und das ist einfach auch der Grund, weswegen ich meine Arbeit da angepasst habe, weil ich gemerkt habe, okay, diese, auch da, ne, vermeintlich gut gemeinte Anleitung, die so einen ersten Schritt, die so ein, ah, okay. Mein Kind ist gar nicht gegen mich. Es geht überhaupt nicht um Gegeneinander. Es ist überhaupt kein Machtkampf. Ist wieder die zirkuläre Frage, ne? Wo fing es an? War es der Post, der es ausgelöst hat? Ist es zu Hause? Wo ist es angefangen? Wo ist Huhn und Ei? Was ist als erstes entstanden? Aber ich habe so das Gefühl, das hat dann dazu geführt, dass es so einen Perfektionsanspruch gab an Kinder und an Eltern in Familien und dass plötzlich alles leicht und super und immer in Kooperation und immer mit einem Lächeln auf den Lippen klappen muss. Und wenn es nicht klappt, dann hat jeder versagt irgendwie, ne? Dann ist das Kind nicht richtig, dann haben die Eltern versagt und diesen Druck wollte ich halt nicht mehr. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wir müssen einen Schritt weiter gehen und uns angucken, was macht denn diese Anleitung mit dir, ne? Warum klammerst du dich denn so sehr an die Anleitung? Denn so eine Anleitung kann ja auch schön sein, dass ich so einen Post lese und denke, ach, guck mal, ja, ich könnte es mal mit Leichtigkeit versuchen, dann nehme ich so einen Impuls mit. Aber wenn ich mich so sehr dran klammere, ne, dann wird es dann doch eher zu Druck anstatt Sicherheit.
Ja, und ich frage dich das auch, weil ich natürlich gerne mitwirken möchte, auch an einer Kultur, wo wir mit so allgemeingültigen Lösungen mal aufräumen und sagen, ey, das, was für dich passt, das kann für mich halt gar nicht passen. Und sowas wie dieses und jenes Mittel macht deine Gardinen weiß. Das kann ja vielleicht für alle Gardinen gelten, aber Menschen sind halt keine Gardinen oder lebende Systeme sind auch keine Maschinen, wo man sagen kann, da gibt es eine Gebrauchsanleitung. Und ich wünsche mir halt so sehr, dass wir in einer Welt leben, wo wir auf die jeweilige explizit individuelle Situation schauen.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, kann ich total unterschreiben. Das finde ich auch und ich glaube, dass dieser Auftrag, da immer wieder darauf hinzuweisen, gerade in Zeiten, wo KI auf dem Vormarsch ist, einfach noch mal wichtiger wird, ne? Dass wir sagen, okay, es gibt nicht die eine Lösung, die für alle passt. Und wenn sie nicht passt, stimmt mit dir oder mit deinem Kind etwas nicht, sondern es braucht einfach einen viel, viel individuelleren Blick. Ja.
Jetzt kann ich mir vorstellen, Katharina, dass zu unserem Thema hier vielleicht auch Menschen zuhören, die überlegen, selber Lernräume zu öffnen. Oder die sagen, ich öffne schon Lernräume, aber die sind vielleicht noch nicht so ganz systemisch oder so. Und Menschen, die vielleicht so in den Startlöchern stehen, zu sagen, oh, ich hätte auch Lust, mal ein Seminar zu machen oder mal einen Workshop anzubieten, aber so, wie hast du es geschafft, diesen Sprung zu machen von der Teilnehmerin einer Weiterbildung hin zu der Raumhalterin für Lernen?
Ja, gute Frage. Auch ich merke gerade direkt, dass auch für mich direkt anspringt, ich möchte eine Anleitung geben. Und merke, meine individuelle Antwort kann ich ja jetzt gar nicht geben, aber da sind wir ja eben wieder an dem Punkt, ne? Ich bin grundsätzlich eher eine Person, die gerne einfach macht, die sich nicht so viele Gedanken darüber macht. Und ich merke auch jetzt in dem ersten Durchgang der Weiterbildung, die ich jetzt gebe, dass ich mit jedem Abend, mit jeder Minute wachse und Neues lerne. Und ich glaube, wenn wir immer wieder darauf warten, dass wir erstmal perfekt dastehen, wo wir stehen müssen, dann warten wir halt ziemlich lange, ne? Weil wenn ich überlege, was ich alles noch vorhabe, was ich alles machen möchte, damit ich dann vielleicht sagen kann, so, jetzt habe ich wirklich alles in meiner Tasche, was ich brauche, das wird ja Ewigkeiten dauern. Und ich bin mir sicher, dann an dem Punkt werde ich sagen, nee, jetzt brauche ich doch noch dies oder das. Genau, deswegen glaube ich, es braucht einfach so einen Mut, loszulegen und es auszuprobieren und auch offen zu sein und offen damit umzugehen, dass es auch für einen selber Wachstum bedeutet. Und ich mache das jetzt seit 6 Monaten und du machst das seit, was hast du gesagt, seit wie vielen Jahren? Aber ich glaube, dass du wahrscheinlich auch noch sagst, hey, ich lerne trotzdem noch weiter dazu. Du wirst wahrscheinlich auch nicht sagen, okay, ich bin jetzt an dem Punkt, wo es einfach total, wo ich es mir aus dem Ärmel schüttel schon, aber wo ich vielleicht gar nichts mehr lerne, wo ich denke, ach, langweilig, das ist ja immer das Gleiche, ne? Ja.
Ja, und also ich habe zum Beispiel letztes Wochenende in meiner Weiterbildung gesagt, Leute, ich habe mir da eine ganz neue Lehrmethode ausgedacht, wie ich euch ein bestimmtes Ding rüberbringen kann. Es ist mir heute Nacht so eingefallen. Wärt ihr dafür offen, dass wir das mal ausprobieren? Aber ich habe das noch nie gemacht und ich weiß nicht, wie es läuft. Ich weiß natürlich ganz viel über Seminargestaltung. Ich weiß ganz viel über, wie geht Lernen und wie funktioniert Beratung und so. Aber so habe ich es noch nie gemacht. Und der Ansatz, das mal so und so zu machen, der ist komplett neu. Seid ihr dabei? Und alle so, yay, wir sind dabei. Und hinterher zu feiern, dass das funktioniert hat. Und so
Ja.
zu merken, okay, beim nächsten Mal würde ich diese Sache würde ich noch optimieren, aber ansonsten, wow, wie cool das funktioniert hat. So, und die Menschen da auch einzuladen, wirklich auch ein Feedback zu geben, weil ich es wirklich nicht wissen kann, ob es funktioniert. Das ist für mich die Haltung des Nichtwissens.
Ja.
Für mich dieses den Möglichkeitsraum öffnen. Und ich merke das auch bei mir, dass ich manchmal so denke, mache ich da jetzt wieder diese Übung? Die ist ja ganz cool, die funktioniert. Oder begebe ich mich auch mal auf unsicheres Terrain und sage, Leute, ich habe es noch nie gemacht. Ich stelle mir das ganz interessant vor, aber ich weiß nicht, ob es funktioniert. Und dann zu merken, weil sonst würden wir ja immer nur auf die alten Sachen zurückgreifen.
Ja, und gleichzeitig bist du so ein großes Vorbild dann ja auch, ne? Weil wie vielen Menschen in Ausbildung geht es so, dass sie sagen, ich traue mich gar nicht, meine erste Beratung zu machen. Also die erste Beratung ist ja so eine große Hürde, ne? Und ich meine jetzt nicht in der Gruppe, die vielleicht auch, aber so wirklich so dieses, okay, da kommt jetzt jemand. Das ist ja immer so, der denkt jetzt wirklich, ich bin die Beraterin und jetzt bin ich richtig die Beraterin, ne? Und das ist ja auch etwas, wo wir dann zeigen, hey, das darf auch auch da wieder in Leichtigkeit passieren, ne? Und ich darf mich ausprobieren und ich muss nicht sagen, so, ich bin hier jetzt, ich habe jetzt perfekt das Ganze hier ausgearbeitet und es läuft jetzt. Es ist ja immer ein Ausprobieren, auch für dich und für mich dann, ne? Wo wir sagen, okay, wir müssen es ja irgendwo ausprobieren und hier ist jetzt der Raum dafür, ne?
Ja. Katharina, wenn du noch mal so unser Gespräch für dich so innerlich ablaufen lässt, was würdest du so sagen, was möchtest du unbedingt noch loswerden?
Ah, das war jetzt so umfangreich. Ich bin an so vielen Stellen, bin ich jetzt gerade irgendwie und hänge so sehr an der Stelle noch, wo wir gerade also als letztes drüber gesprochen haben, was Menschen, die vielleicht eine Aus- oder Weiterbildung anbieten möchten, vielleicht auch da nochmal das weiterzugeben. Trau dich, hab Mut zum Unperfektsein. Ja, mach mal diesen Schritt, um die Erfahrung zu machen, dass es auch gut gehen kann. Das ist nämlich oftmals das, was wir uns nicht denken. Wir denken immer, was kann passieren, was ist, wenn es nicht gut geht, aber was ist, wenn es gut geht? Vielleicht die Frage mal zu stellen. Und das ist dann etwas, was einen mehr motiviert.
Ja, und ich glaube, insgesamt dürfen wir uns verabschieden, auch Menschen zu beurteilen und zu sagen, ey, Alter, was war das? Anstatt sowas von, Menschen haben gute Gründe, das auszuprobieren. Menschen haben Erfahrungen in ihrem Leben gemacht, die sie so denken lassen oder so handeln lassen. Und ich so denke, ganz ehrlich, die systemische Haltung macht für mich einfach so vieles leichter, weil
Ja.
einfach klar ist, dass ich mich nicht über jemanden stelle, auch nicht als Lehrperson, sondern zu sagen, lasst uns das gemeinsam erkunden und erforschen.
Ja, und das nimmt auf allen Seiten Druck raus, finde ich. Auf allen Seiten nimmt es Druck raus. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir mit Erwachsenenbildung erreichen wollen, ne? Was wir uns eigentlich auch in Schule wünschen, so ein Stück weit, ne? Ja.
Katharina, ich danke dir sehr für das Gespräch. Sowohl deine Weiterbildung als auch meine findet man in den Shownotes. Das ist diese Beschreibung unterm Podcast. Da gibt es einen Link, da kann man draufklicken. Und ja, dann freue ich mich einfach, wenn wir vielleicht Menschen angesprochen haben, auch sich mit neuen Lernformen auseinanderzusetzen, so wie wir sie repräsentieren. Und wenn wir vielleicht Kolleginnen auch ein bisschen Mut gemacht haben, zu sagen, ja, ich biete auch mal was an und öffne einen Lernraum mit einer systemischen Haltung.
Ja, total schön und total gerne möchte ich hier auch noch mal einschmeißen, dass ich einen kollegialen Austausch auch immer total schön finde. Also falls irgendjemand jetzt denkt, ey, ich habe da aber noch mal eine Frage an Katharina, darf er mir auch gerne auf Instagram schreiben, weil ich das auch immer so bereichernd finde, wenn wir uns da austauschen und nicht jeder irgendwie in seinem Kämmerlein sitzt und sein Süppchen kocht, sondern wir da in den Austausch gehen. Das ist einfach total bereichernd für alle. Ja, danke dir, dass ich hier sein durfte, liebe Jessica. Es war richtig, richtig schön. Ich war ja sehr aufgeregt, aber es war richtig schön und ich habe mich hier sehr sicher gefühlt, wie immer in deinen Räumen, die ich ja schon kennenlernen durfte und was ich immer sehr schätze an deiner Arbeit.
Vielen Dank.
Das war's mit der heutigen Folge. Was nimmst du für dich aus dieser Folge mit? Schreib uns gerne eine Mail unter Erdbeerfrösche und Teppichäpfel@web.de oder auf Instagram unter flow. Wir freuen uns sehr auf den Austausch mit dir. Check unbedingt die Shownotes zu dieser Podcast-Folge aus. Und in 2 Wochen geht es dann mit einer neuen Folge weiter. Wir freuen uns, wenn du dann wieder reinhörst. Bis dahin, join the next level.